Der würdige Abschluss unserer großen Phil Collins-Serie hier bei den Giganten von gestern. Wir gehen durch sein spätes Werk ab den 90ern. Da hat er ja mit Genesis nochmal richtig aufgedreht. Außerdem lieferte er die gefühlvollen Songs für den Disney-Film Tarzan.
Und dann sind mein Bruder und ich in Tarzan und fanden das richtig geil.
Luna, richtig gut. Ich kann dir an der Stelle nur sagen, dir gehört mein Herz.
Es wird schon wieder sentimental. Ja, und in dieser Folge werden wir auch unsere absoluten Top 3 Songs aus dem großen Werk des Meisters aufstellen. Wir haben also viel vor. Ja, und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns 5 Sterne da in eurer Podcast-App. Und um keine neue Folge zu verpassen, abonniert Giganten von gestern jetzt über den Folgen-Button. Und dann viel Spaß mit dem großen Finale der Phil Collins Story.
Giganten von gestern, yeah.
Dann wieder der Switch auf Genesis, ne? Mhm. 1991, We Can't Dance, das Album. Erfolgreichstes Genesis-Album in Deutschland. Mhm. Das sind die Nummern, die man halt bei uns sehr gut kennt. Jesus, He Knows Me, I Can't Dance, oder? Das waren doch die Nummern.
Ja, klar. Also der erste Song war No Son of Mine.
Ja,
auch. Kann ich auch. Also wenn es euch interessiert,
ja?
Ich gehe mal davon aus, euch interessiert, was ich mit dem Song verbinde.
Na klar.
Das war 1990, ne?
91
kam 91. Das Album. Mhm. Und da, kurz davor war ja immer so, bevor das Album kommt, kommt die erste Single. Das war dann No Son of Mine. Das war so 1990. Da war ich gerade mit meinem Volontariat fertig beim Radio in Nürnberg. Und bin zu RTL Radio nach Luxemburg gegangen. Ein großer Sender damals noch,
ja,
in Luxemburg. Da hat Frank Elstner, der dann Wetten, dass gemacht hat, moderiert. Und ganz viele große Namen gab es da. Und ich bin mit einer Freundin, die bei mir Volontariat gemacht hat, mit meiner lieben Freundin Birgit, ist sie heute noch. Mhm. Wir sind beide aus Nürnberg direkt zu RTL nach Luxemburg. Und haben beide zusammen da die Morningshow moderiert. Die hieß Guten Morgen Deutschland.
Produziert in Luxemburg.
In Luxemburg. Ja, ja, ganz RTL hat für Deutschland produziert.
Ja.
Und es war eine große Ehre für so einen jungen Mann. Ich war 20 Jahre alt und mit roten Backen aus Nürnberg angereist. Und da saß ich in diesem Studio. Überall hingen Autogrammkarten von Thomas Gottschalk und Frank Elstner und was der Deibel, wer da alles gearbeitet hat in Luxemburg. Das war also großes Kino. Habe ich Guten Morgen Deutschland moderiert und dann kam eben, das war genau die Zeit, als No Son of Mine rauskam von Genesis.
Mhm.
Den habe ich dann auch präsentiert in meiner Morning-Sendung, Morgenshow, ja. Guten Morgen Deutschland. Hier ist der neue Song von Genesis. Das Problem war nur, mit diesem Song von Genesis kamen auch so großartige Songs raus wie Ich bin der Martin, ne? Von Dieter Krebs.
Ja.
Hinterm Horizont geht's weiter, Udo Lindenberg, im Nachhinein eine schöne Nummer, aber ich war 20 und wollte geiles Radio machen und saß da in Luxemburg, die konnten meine Sprache nicht, ich konnte ihre Sprache nicht, Wunschcliff, die haben irgendeine Sprache gesprochen, die ich nicht verstanden habe, Letzebursch, gemischt mit Französisch. Und ich war so lost in diesem Radiostudio, das Einzige, woran ich mich festhalten konnte, war noch Genesis. Weil der Rest war so furchtbar für mich. Und dann habe ich irgendwie nach einem halben Jahr das Handtuch geworfen und habe gesagt, ich will doch wieder zurück nach Nürnberg. Ich bleibe nicht in Luxemburg. Aber ich werde nie vergessen, es ist 6.30 Uhr. Ich sitze in Luxemburg im Radiostudio und ich sage, und jetzt eine Weltpremiere. Meine Damen und Herren, ich habe den ganz neuen Song von Genesis und der läuft zum ersten Mal bei RTL Radio. Er heißt No Son of Mine und er ist 6 Minuten lang. Und ich starte ihn jetzt. Dann kommt ja erst so eine Uhr.
Ja.
Im Original, ne? Später in der Radioversion war die weggeschnitten, aber dann lief diese Uhr, es war 7:30. Dann mal, weil sie sagt man in nach Radioregeln, da muss Tempo rein, ne?
Ja.
Die Leute müssen in die Arbeit, die müssen den Bus erwischen. Kannst du nicht ankommen und sagen und so, und jetzt ein edles Stück Musik. Aber bei RTL Radio hat man gesagt, hallo, Genesis haben einen neuen Song. Das ist ungefähr so, wie wenn Michael Jackson einen neuen Song hat.
Ja.
Der braucht die Bühne.
Ja.
Moderier den an. Starte ihn und red bloß nicht rein. Da habe ich gesagt, hier ist No Son of Mine.
Also das war die Weltpremiere im Radio?
Das weiß ich nicht. Es war die Premiere bei RTL Radio.
Ja.
Aber alle Sender haben den Song damals gleichzeitig bekommen, weil das war ja, die ganze Welt hat darauf gewartet. Genesis haben ein neues Album gemacht. Und im Nachhinein war No Son of Mine ja nicht der stärkste Song. Das war ja, I Can Dance ist ja 100.000 Mal stärker und auch der größere Hit geworden. Ja. Dann. Ja.
Aber das hat dich dann nochmal über die verbleibenden Monate in Luxemburg gerettet, oder wie?
Ja, ich habe es dann noch ein bisschen durchgezogen, aber dann habe ich einen Schwanz eingezogen. Aber das ist so, heute noch, wenn ich No Son of Mine höre, sehe ich mich immer in diesem Radiostudio in Luxemburg sitzen, dieser rotbackige, fränkische Bub, für den das alles damals noch nicht so, ich konnte das noch nicht verstehen, was die da von mir wollen. So. Und dazu gehört auch No Son of Mine.
Wahnsinn. Aber der muss ja auch denken, ne? Der hat eine riesen Solo-Karriere schon in den 80ern abgelegt und jetzt gehe ich halt wieder zu Genesis und mache da einfach Mega-Hits.
Aber wieder, kannst du No Son of Mine vergleichen mit Invisible Touch? Nein, das ist was völlig anderes. Invisible Touch ist eine fröhliche Popnummer, der größte Genesis-Hit bis dahin. Und dann machen die ein neues Album und dann sagst du, die erste Single wird No Son of Mine. 6 Minuten lang. Die Radiosender haben alle gesagt, unsere Lieder sind alle 3 Minuten lang. Was machen wir denn damit? Die kann man gar nicht schneiden irgendwie. Ne? Jetzt spielen wir es halt einmal.
Ja.
Und du hast ja dieses Pfund da liegen und sagst aber, nee, wir sind Genesis, wir machen jetzt No Son of Mine. Und da war die Begeisterung, hielt sich in Grenzen. Da haben nicht alle gesagt, wow, was eine geile Nummer. Mhm. Da haben alle so ein bisschen so, die neue Genesis-Nummer ist so, boah, geht so. Ist aber trotzdem im Nachhinein eine große Nummer
den
geworden,
kennt man immer noch. Kennt. Ja. Ich meine, klar, der wird natürlich überstrahlt von den noch größeren Hits, I Can Dance und Jesus, He Knows Me.
Ja,
war Jesus doch auch.
Mega.
Auch hat er nicht mit dem Song auch dieses Phänomen der Fernsehprediger in den USA so aufgegriffen
auch
und
wieder sozial
persifliert? Ja.
Diese ganzen Bibelsender, die den Leuten irgendwas verkauft haben und gesagt haben, hier kommt auf unsere Seite und ich bin dein Prediger und vertrau mir und so.
Aber dann Kohle sehen wollten dafür. Genau, ne? Genau. Das ist ja das. Ja, auch krass, dass man sich dann so einem Thema annimmt.
Ja, und wie die aber auch dieses ganze Album inszeniert haben, kannst du dich an den Tanz erinnern? I Can Dance?
Ja, ja, die sind so robotermäßig, die Arme nach vorne und alle in einer Reihe, ne? Und
da ist ja wieder der Haarkranz von Phil Collins, sich als Tänzer sehr ungeschickt anstellt.
Da ging es hinten so ein bisschen Fukuhila-mäßig nach hinten, hinten relativ lang und vorne hast du nur so einen Streifen gehabt, der dann immer breiter wird, ne?
Ja. Wie lange brauchst du, wenn I Can Dance anläuft, um zu erkennen, das ist Genesis? 0,0 irgendwas?
Also Genesis der Phil Collins-Ära, ja.
Ja, also es ist, du weißt sofort, okay, wow, I Can Dance, dreh ich lauter. Was für ein enthusiastischer Song.
Kannst du da eine Linie ziehen oder eine Grenze ziehen zwischen einem I Can Dance von Genesis und dem Werk von Phil Collins? Also kannst du sagen, okay, das unterscheidet das jetzt von dem, was Phil Collins in den 80ern gemacht hat als Soloprojekt?
Konnte ich nie.
Ich finde es eigentlich auch schwierig.
Konnte ich nie. Du hast vorhin gesagt, That's All war für dich immer eine Phil Collins Nummer. Oh nee, das ist ja Genesis. Land of Confusion. Schlagzeug am Anfang. Ist das Phil Collins oder ist das Genesis? Das ist, also ich kann es nicht. Ich kann keine klare Grenze ziehen. Aber es wird jetzt Leute geben, die den Podcast hören und sagen, seid ihr wahnsinnig? Das hört man doch ganz klar. Das sind die Einflüsse von Mike Rutherford und Tony Banks und bla bla bla. Für so einen Normalo-Menschen, der einfach Musik mag, sind es einfach alles in einer Reihe Wahnsinns-Hits. Ich kann nicht sagen, da höre ich jetzt Genesis raus. Ich höre Phil Collins.
Ja. Also mir geht das ähnlich, das verschwimmt an der Stelle auch. Aber auch hier, ne? Also wenn ihr da mehr Infos habt und wenn ihr sagt, okay, ihr könnt das trennen, schreibt das gerne in die Kommentare, lasst es die Community wissen. Würde mich interessieren, wo man da festmachen kann, okay, das ist klar ein Genesis-Song und das ist klar Phil Collins als Solo-Projekt. Naja, 1991, dann sind wir in den 90ern, da können wir ein bisschen zackiger drüber gehen, ne? 93, das Soloalbum Both Sides. Das war auch wieder so ein bisschen emotionaler. Was waren denn da die großen Hits?
Ja, da muss ich jetzt die Hosen runterlassen. Mhm. Both Sides of the Story war Platz 12 in Deutschland. Also jetzt kein Monster-Hit, aber auf jeden Fall auch ein erfolgreicher Phil Collins-Song. Und ich habe ihn nicht im Ohr.
Ich auch nicht.
Probiere die ganze Zeit mir zu überlegen, wie ging das Both Sides of the Story? Nehmen wir jetzt einfach mal so hin, müssen wir uns anhören, weiß ich nicht, aber höre ich jetzt rein und dann werde ich mich wahrscheinlich erinnern.
War auf dem Album True Colors, also die Coverversion vom Cyndi Lauper-Hit drauf, weil die kenne ich schon und die ist auch sehr präsent für mich, aber ich weiß nicht, auf welchem Album das drauf war, ich weiß aber, dass es aus den 90ern war.
Das kam Ende der 90er auf dem Best-of-Album.
Ach.
Als so ein Bonus-Ding, so quasi meine größten Hits. Und ich habe auch noch den von Cyndi Lauper übrigens neu aufgenommen. Es ist ja immer so, dass wenn so ein Greatest Hits Album rauskommt, dass man da noch ein, zwei neue Songs macht.
Ja, neu oder Cover, ne?
Oder eben halt, ja, in dem Fall.
Ah, Cover. Doch, jetzt hier Both Sides. Da ist ein Song drauf, den ich richtig gerne mag. Wusste ich gar nicht, dass der auf dem Album drauf ist. Everyday.
Habe ich auch nicht mehr im Ohr.
Ich weiß gar nicht, das war eine Single-Auskopplung. Ich weiß nicht, wie erfolgreich der war. Wahrscheinlich nicht so erfolgreich, wenn du den nicht kennst.
Na, also das heißt gar nichts.
Ich ist ein bisschen, ist eine melancholische Nummer.
Also ach so, damit ist nichts für mich, meinst du?
Kriegt er mich jetzt schöne also, Maid oder was? Das ist es nicht, lieber Stefan.
Du Blöde. Ich kann auch Emotionen. So ist es nicht.
Das war auch hier persönliches Werk, ja. So, aber mehr kenne ich.
Every day I cry. Ich muss mir wirklich, also das nehme ich jetzt als.
Das fängt ganz ruhig an. Da ist, wenn nur ein ganz dezentes Schlagzeug zu hören, da geht es eher um Klavier. Da hörst du auch am Anfang so ein paar Klavieranschläge, bevor er überhaupt loslegt.
Okay.
Und das ist eine ruhige Nummer, nachdenkliche Nummer. Das kenne ich. Das gefällt mir auch. Macht mich aber tendenziell traurig.
Ja, wie so viele Songs in deinem Leben. Ich möchte aber schon noch, also nur der Vollständigkeit halber, nicht, dass es halt, ja, ihr habt ja gar nicht erwähnt, auf dem Weekend Dance Album von Genesis waren auch noch drauf Tell Me Why.
Ja, okay.
Und Hold On My Heart. Tolle Nummer.
Dann haben wir das hier vermerkt. Weiter ging es dann erst wieder musikalisch mit Dance Into the Light.
Veröffentlichung 13. September 96.
Na, siehst du.
Eine 100%ige Radionummer, haben alle Radiostationen gespielt, aber die Leute waren nicht so angetan von dem Song in Deutschland. Eigentlich insgesamt, ich glaube ehrlich gesagt, wenn es eine Zeit gab, wo Phil Collins nicht so angesagt war als Solo-Artist, dann war es so, nach diesem Mega-Genesis-Album, We Can Dance, da hat man gesagt, so jetzt ist dann auch mal gut. So. Ich mache es auch daran fest, was machen Künstler, wenn sie merken, die Luft wird dünn? Greatest Hits-Album.
Okay.
Also so dieses Dance Into the Light-Ding. Die Nummer ist gut, keine Frage. Ist eine tolle Phil Collins-Nummer.
Ja.
War auch ein echter Radio-Hit. Aber da hat man so ein bisschen, glaube ich, das Gefühl gehabt, so boah, was kommt von Phil Collins? Dance into the Light, naja, ganz nett, aber kein Burner. So.
Mhm.
Weißt du?
Aber der Song ist ja doch geblieben.
Song ist geblieben, gar keine Frage.
Aber wahrscheinlich von dem Album, sonst kennt man wahrscheinlich heute keinen Song mehr.
Nee, und das ist kein Qualitätsmerkmal, sondern es ist eher so dem geschuldet, glaube ich, dass man so ein bisschen so ein Phil Collins Overload hatte.
Ja.
So ein ganz klein bisschen so, wir haben jetzt hier das durchgearbeitet, es ist ja seit 15 Jahren entweder Phil Collins oder Genesis oder beides oder Soundtrack oder geschrieben oder geschlagzeugt oder irgendwas. 15 Jahre war dieser Mann omnipräsent und dann haben die Leute irgendwann gesagt, so und jetzt ist mal gut, so ein bisschen so.
Ja, aber was macht denn Phil Collins Ende der 90er, um wieder zum Anfang zurückzukommen, was ich am Anfang erwähnt hatte, 1999, er macht das, was er vorher auch schon öfter gemacht hat, Soundtrack. Aber nicht nur ein, zwei Songs, sondern den kompletten Soundtrack oder die kompletten Songs eines Films 1999 komponiert und singt Phil Collins für den Disney-Film Tarzan.
Ja.
Da war ich 10 Jahre alt, genau die Zielgruppe von diesem Film. Und heute, ich habe in meinem Keller nachgesucht und ich habe diese CD noch. Ich habe noch ganz wenige CDs.
Oh,
ich halte es dir gerade hin. Süß. Nimm's gerne.
Oh ja.
Ich habe die Original-CD von 1999. Du siehst, das Booklet ist schon richtig abgegriffelt. Die CD wahrscheinlich auch x-mal verkratzt. Gott,
ist das süß.
Tarzan, der Soundtrack. Das war ja meine Musik als 10-, 11-Jähriger. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Musik gehört habe. Die habe ich immer zum Aufstehen gehört.
Ach, das Gott, weiß ist das ich lieb. Noch. Und hast du das Musical auch mal gesehen?
Nein, nie.
Nein, aber die Musik hat dich so begeistert und auch Tarzan wahrscheinlich, ne?
Tarzan. Der Film war gut, aber die Musik, die hat mich total begeistert. Und das war ja auch, da hat der Phil Collins ja auch was gemacht, was so noch nie bei einem Disney-Film gemacht wurde. Und zwar hat er, wenn du die Tracklist hinten auch siehst, der hat die Songs immer in den jeweiligen Landessprachen eingesungen.
Ja.
Es gibt die Version auf Englisch, aber der hat es auch auf Deutsch eingesungen.
Das fand ich aber befremdlich. Fandest du das gut?
Ich fand das schön.
Ich kann mich noch erinnern, das war dann so ungefähr... Hör die Wörter, die den Schicksal prägen.
Zwei Welten, eine Familie.
Glaub an dich.
Vertrau darauf.
Das fand ich komisch. Da habe ich mir gedacht, so, was soll das? Aber ich war ja auch schon älter.
Ja, du warst ja kein Kind. Aber du musst verstehen, dass du ja als Kind keine Fremdsprache in der Regel beherrschst. Und
das tue ich als Erwachsener auch.
Nein. Gott.
Dir gehört mein Herz.
Nun bist du hier bei mir. Aber pass auf, die Geschichte ist folgendermaßen. Und ich glaube, da spreche ich aus der Seele von ganz vielen Kids meiner Generation, von den Millennials. Und zwar, der Film lief wahrscheinlich die erste Woche im Kino, im deutschen Kino. Und Phil Collins war bei Wetten, dass...
Ja.
Und das war geil. Der hat sich die Nummer auf Deutsch, was wirklich eine schwere Fremdsprache ist, wenn du es nicht gelernt hast oder da keine Wurzeln hast, und hat sich den Text drauf geschafft und hat den live performt. Nur er, nur am Klavier, nicht an seinem Schlagzeug, sondern am Klavier, Dir gehört mein Herz gesungen. Mhm. Super gesungen. Im Hintergrund wurde so mit dem Projektor die Szenen vom Tarzan-Film eingeblendet. Und der singt die Nummer super, man versteht es auch. Und dann kommt der Thomas Gottschalk auf ihn zu und Phil Collins, weiß ich noch, geht mit der Hand unter sein Hemd und macht so diesen Herzschlag. Er sagt, er ist so aufgeregt, weil er kann ja kein Deutsch. Und hat dann, glaube ich, noch seinen Zettel in die Kamera gehalten, wo er sich in Lautschrift oder so, wie er das liest, die deutschen Lyrics hingeschrieben hat. Das war so sympathisch und das war so lieb als Kind, als Zehnjähriger das zu sehen. Und ich weiß, wie ich mit meiner Familie davor sitze und sag, morgen gehen wir ins Kino. Das Marketing hat super funktioniert.
Naja, und das Marketing damals bei Wetten, das hieß, 15 Millionen Menschen haben das gesehen oder 18.
Ja.
Und zwei Millionen sind dann die nächste Woche ins Kino gegangen.
Ja.
Das heißt, ein Auftritt bei Wetten, das war die Versicherung dafür, dass das Ding rennt wie Hulle.
Und ein Hit wird.
Genau, da haben alle Beteiligten gesagt, Phil, sing's auf Deutsch, bitte.
Ja, aber das hat's ausgemacht. Das hat es toll. Besonders gemacht.
Ja.
Und dass er sich das drauf geschafft hat, der hätte ja auch einfach die Originalversion, das super Radio-Hit ist, ne? You'll Be In My Heart, hätte er ja auch singen können.
You'll Be In My Heart ist ein großartiges Song, aber auch die Strangers Like May und auch die Son of a Man und
höre ich ja heute noch.
The Two Worlds.
Two Worlds, One Family. Super. Und wir waren am Tag danach im CineStar Erlangen, dem damals neuen Kino, gibt's heute noch. Und ich weiß noch, wir kaufen uns die Kinokarten. Damals ging das ja noch nicht online. Meine Schwester ist mit meinem Vater in irgendeinen Adam Sandler-Komödie reingegangen. Und mein kleiner Bruder und ich haben gesagt, wir gucken uns den Tarzan-Film an. Weil wir waren alle davor. Gegenüber gibt's den neuen Markt in Erlangen. Das ist so eine Mall, ist zu viel gesagt. Da waren wir und das war Sonntag, ne, nach Wetten, dass, der Sonntag nach Wetten, dass. Da war natürlich nichts offen an Geschäften, aber da gab's so einen Automat, wo du dir so einen Flummi oder sowas ziehen konntest. Und wir mussten halt die Zeit totschlagen, bis der Film losging. Und wir sind da und mein Vater hat uns dann irgendwie für 50 Pfennig damals noch, Flummis rausgeholt und wir haben uns in dieser Mall die Flummis so zugespielt, bis die Zeit vergeht. Da erinnere ich mich noch dran und dann sind die in ihren Filmen und mein Bruder und ich in Tarzan und fanden das richtig geil.
Jonas, richtig gut. Ich kann dir an der Stelle nur sagen, dir gehört mein Herz. Wirklich. Das ist so, heute, du erzählst so ergreifende Geschichten, so dass ich werde zu Mark Terenzi. Und ich muss dir sagen, dir gehört mein Herz.
Also ich habe jetzt hier auch gerade noch mal das Booklet vor mir. Das habe ich wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren nicht mehr in der Hand gehabt. Das ist super. Da sind auch die Lyrics abgedruckt auf Deutsch und auf Englisch. Mhm. Und ich habe damals erst angefangen, Englisch zu lernen in der 5. Klasse. Und das war super, weil ich habe das natürlich durchgelesen. Das siehst du auch, das ist total vergriffelt und abge...
Also man kann sagen, dein Englischlehrer war eigentlich Phil Collins.
Auf jeden Fall hat Phil Collins dazu beigetragen, dass ich motiviert war, Englisch zu lernen in der Schule.
Wir hatten ja davor schon Elton John, der Circle of Life und König der Löwen gemacht hat.
Ja, aber nicht auf Deutsch gesungen hat.
Nicht auf Deutsch. Dann kam Phil Collins und hat Tarzan gemacht.
Ja.
Welchen Künstler wünschen wir uns denn für einen der nächsten Disney-Filme? Ich habe das Gefühl... Nach Elton John und Phil Collins gab es nicht mehr. Es gab dann immer mal wieder so Künstler, die einen Song gemacht haben. Aber
dass sie ihn gesungen haben, aber dass sie sich, hier ist ja wirklich...
Helene Fischer hat auch irgendwie was mit Eiskönigin gesungen. Aber so, welchen Künstler wünschen wir uns, dass er einen ganzen Soundtrack macht für Disney?
Genau, das ist eben der Punkt. Nicht nur einen Song, der von irgendwem anders geschrieben und produziert wird, eingesungen. Hier, ich habe es in der Hand, 1999 die CD... Produced by Phil Collins, composed by Phil Collins. Also der hat ganz viele Sachen selbst gemacht. Der hat es nicht nur gesungen, nicht nur interpretiert.
Wir möchten das wieder haben
für
eine der nächsten Filme. Und wir ihr dürft euch einen Künstler wünschen. Wir leiten das an Disney weiter.
Ja,
bitte
mit kommentiert. Der Macht der Giganten von gestern.
Genau. Welcher Künstler soll denn einen kompletten Soundtrack für einen der nächsten Disney-Filme schreiben?
Ja.
Wen hättest du? Lady Gaga. Also, Lady Gaga kann tolle Songs.
Ed Sheeran könnte es auch.
Also ja, Ed Sheeran.
Ja.
Ja. Ed Sheeran. Wir möchten, liebe Disney-Leute, ich meine, ihr hört alle diesen Podcast.
Ja.
Bitte sorgt dafür, dass Ed Sheeran einen kompletten, es wird Zeit, dass mal wieder ein Künstler, ein Weltstar, einen kompletten Soundtrack für einen Disney-Film macht. Ed Sheeran ist es, oh Gott, ja.
Ja, der ist Familienvater, das passt perfekt rein. Oh, der macht Gott, seine eigenen Song, der schreibt die, der komponiert die. Der könnte das machen. Das wäre der neue Phil Collins.
Wenn ich Walt Disney wäre, würde ich, also beziehungsweise halt einer ist
Mickey Mouse.
aus den Entscheidern, ich würde alles Geld, was im Konzern ist, würde ich Ed Sheeran auf den Tisch werfen, würde sagen, du machst den Soundtrack.
Ja.
Toll.
Also ich werde ganz emotional, wenn ich diese CD noch mal in den Händen halte. Wer möchte, wir sind auch auf Instagram, Giganten von gestern. Ich poste mal ein paar Bilder von diesem CD-Booklet und dem Ganzen rein, damit ihr das auch nachvollziehen könnt. Toller Film, toller Soundtrack. Toller Künstler.
Schade, dass man damals noch keine Smartphones hatte, weil sonst hätte bestimmt dein Vater, ich kenne ja deinen Vater ganz gut, der hätte bestimmt ein schönes Foto gemacht von euch im Kino, wie ihr Tarzan guckt. Die zwei Löffler-Buben. Süß.
Aber weißt du, wie präsent das jetzt gerade ist, wie wir da mit den Flummis spielen und wie wir den Film angucken und wie uns der richtig gut gefällt?
Ja.
Das war richtig gut.
Ich weiß, ich werde auch gleich sentimental. Das hat gar nichts mit Phil Collins zu tun, aber ich war mit meinem Vater, der ja leider nicht mehr lebt. Der ist ja schon seit fast 20 Jahren gestorben. Ist schon tot. Ich war nur ein einziges Mal mit meinem Vater im Kino.
Und welcher Film war es?
Es war Octopussy.
James Bond.
Da hat mein Vater gesagt, ich habe gesagt, ich will den James Bond Film sehen. Oh ja, wahrscheinlich habe ich so nicht gesagt. Da war ich schon älter. Ich habe gesagt, ich möchte den James Bond im Stimmbruch. Ich möchte den James Bond Film sehen. Ja, mein Vater, also Sonntagnachmittag, schlechtes Wetter, kommen wir gehen ins Kino und wir schauen uns. Ich sag's deshalb, weil ich kann es so verstehen. Du bist jetzt in deinem Kopf, bist du jetzt Flummiball werfen in diesem Kinovorsaal da. Neuer Markt Erlangen. Und ich bin gerade im Kino mit Octopussy, mit meinem Vater, weil das so Momente sind und jeder unserer Hörer darf jetzt mal so einen besonderen Kindheitsmoment aufblitzen lassen, wo ihr im Nachhinein sagt, wow, das war was ganz Besonderes. Und schön, dass es bei dir einen Moment mit Phil Collins war.
So
schließt sich der
Kreis. Ja, danach, ich musste diesen Soundtrack haben. Ich meine tatsächlich, dass der sauteuer war, dass der 32 Mark gekostet hat. Ich habe
alles.
32 D-Mark hat dieser
Song. 32,99. WOM. Ja. World of Music.
Habe ich im Müller in Erlangen
also gekauft. Nicht bei WOM.
Nein, aber in einem damals gut sortierten Musikabteilung vom Müller in Erlangen. Und ich weiß, dass ich da echt mein Taschengeld zusammenkratzen musste. Aber ich war mir sicher, das ist eine mega CD und es war auch so, die habe ich so durchgehört, da sind 16 Hits drauf, die, auch die Instrumentaldinger, also die hat es geschafft, ich bin ganz oft umgezogen und irgendwann habe ich gesagt, die CDs fliegen raus, aber ich habe einen CD-Ständer mir bewahrt und das sind besondere Platten, wo ich sage, mit denen verbinde ich was.
Ja.
Und Tarzan, Phil Collins hat es da rein geschafft und ich hatte den richtigen Riecher, denn das wurde auch mit dem Oscar prämiert. Ne, das hat, also You'll Be in My Heart, Dear Girl Hurt My Heart, hat auch den Oscar als bester Filmsong gewonnen. So.
Ja, also der Jonas hat in seinem Leben sehr viel rausgeschmissen aus seiner Wohnung. Frauen, Klamotten, Möbel. Aber der Tarzan-Soundtrack hat überlebt bis heute.
Seit 1999.
Ey. It is in his heart. If you know what I mean.
You'll be in my heart. Wahnsinn.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt emotional erschöpft. Du hast mich heute hart rangenommen, emotional. Das war mir alles, ist mir jetzt fast zu viel. Ich möchte, dass wir den Rest der Karriere von Phil Collins jetzt schnell durcharbeiten. Ja, machen wir.
Also es war auch tatsächlich so der letzte ganz wichtige Punkt. Über die gesundheitlichen Probleme haben wir ja schon gesprochen.
Wir hatten schon noch Can't Stop Loving You.
Ja.
Ein Hit noch 2002, so richtig so, Can't Stop Loving You.
Also ein klassischer Radio-Hit, ja, ne?
Schöne Nummer. Aber danach wurde es dann wirklich auch so ein bisschen so belanglos
eigentlich. Genau, was man tatsächlich erwähnen sollte, sind vielleicht noch diese Ehegeschichten. Ne? Er hat eine Schweizer Schmuckdesignerin 1999 geehelicht, die dritte Ehe, Oriane Cevey, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht ganz genau.
Ach, schwierig.
Die waren aber schon seit Mitte der 90er liiert. Haben auch zwei Söhne dann bekommen. Der eine ist auch Musiker, Schlagzeuger. Das könnte er sein, denn Nicolas.
Oder Simon war der andere nicht.
Ja, also der andere ist Fußballspieler, Matthew. Die haben sich dann getrennt, Scheidung 2008. Das kostete Phil Collins circa 25 Millionen Pfund. Das war eine der teuersten Scheidungen im Showgeschäft
und
Großbritanniens.
Und eine ganz schlimme Schlammschlacht, ne?
Ja, Phil Collins hat da, glaube ich, auch eine ganz schwere Phase gemacht. Wir hatten es vorhin, Alkoholismus, viel Einsamkeit auch.
Ich kann mich erinnern, da gab es so Schlagzeilen, da kam es ja dann zu Verhandlungen, Collins gegen Collins. Und dann hat die Frau ausgesagt, so, der stinkt und der wäscht sich nicht und der ist ganz eklig und so und das fand ich so schlimm, weil ich mir gedacht habe, so, das kann doch nicht sein, dass dieses Multitalent jetzt, wo er älter ist, nicht mehr die Kurve kriegt. So. Ja. Und dann hat man aber auch nie gewusst, stimmt es oder waren das nur bösartige Anschuldigungen dieser Frau, die einfach um sehr viel Geld gekämpft hat, auch vor Gericht. Da ging es ja um wahnsinnig viel Geld.
Ja, wie gesagt, am Ende hat sie ja 25 Millionen britische Pfund bekommen. Und das war ja auch wirklich so der tiefste Fall von Phil Collins. Wir hatten es vorhin, dann ging es halt richtig los mit der Alkoholkrankheit. Tablettenmissbrauch, kam dann alles zusammen. Dann hat er ja auch immer mehr, leider auch dann heute auch noch schlimmer, die gesundheitlichen Probleme, Rückenprobleme. Ne? Er kann ja auch leider nicht mehr, er kann ja nicht mehr Schlagzeug spielen. Ne? Er hat dann eine Zeit lang sich, glaube ich, die Schlagzeugsticks noch an die Hände getaped.
Ja.
Aber dann ging es halt irgendwann gar nicht mehr. Es muss schlimm sein für jemanden, der so für die Musik lebt.
Ja, und ich muss auch ehrlich sagen, als ich die letzte Tournee gesehen habe, Genesis war, glaube ich, die letzte große Tournee.
Mhm.
Und da hat ja dann der Sohn schon Schlagzeug gespielt und der kam aber noch auf die Bühne und konnte aber nicht mehr stehen.
Der saß dann,
saß dann auf so einem Barhocker. Ich habe mir dann für mich gedacht, so, okay, das war jetzt hoffentlich das letzte Mal. Das tut weh.
Ja.
Weil man kann die Hits immer wieder hören, es sind zeitlose Songs und er singt sie auch noch gut. Aber ich möchte Phil Collins als diesen Wahnsinnsmusiker in Erinnerung behalten und nicht als alten, gebrechlichen Mann, der irgendwie doch nochmal auf Tournee geht.
So. Nee, also ich glaube, die letzte Tour war tatsächlich diese Reunion-Tour mit Genesis 2020 bis 2022. Und heute ist er, glaube ich, sehr zurückgezogen, schaut, dass er gesundheitlich halt sich pflegt, soweit es geht, Zeit mit seiner Familie verbringt. Er hat ja dann auch noch mal ein Comeback gehabt mit dieser dritten Ehefrau, aber mittlerweile
nach
ist es...
Nach der Schlammschlacht.
Ja. Das habe ich noch mitbekommen. 2015, 16 haben die sich versöhnt und haben auch wieder zusammen gelebt, ohne noch mal zu heiraten. Aber dann jetzt in den letzten Jahren wieder eine Trennung. die Ex-Frau hat heimlich einen anderen Mann in Las Vegas geehelicht, geheiratet und hat das Phil Collins per SMS mitgeteilt.
Wow.
Gut, er selbst hat damals das Fax rausgeholt.
Ich wollte es gerade sagen. Ja. Sowas kommt ja immer zurück im Leben und insofern hat es auch ihn ereiltes Schicksal.
Die hat ihn dann aus dem gemeinsamen Haus ausgesperrt und das hat dann zum Rechtsstreit geführt. Ich weiß nicht, ob das dann diese Schlammschlacht
war. Das war dann so, wo sie gesagt hat, der wäscht sich nicht und stinkt und der muss raus aus dem Haus und dann kommt er nicht mehr rein.
Also das alles ganz furchtbar. Das ist ja unwürdig, dass dann sowas nach außen gekehrt wird.
Ja.
Und also wir haben Phil Collins, ich habe Phil Collins als großen Musiker mit vielen Facetten in meinem Ohr und in meinem Herz. Dir gehört mein Herz.
Dir gehört mein Herz.
Und also auf diese Privates so nach außen krempeln und im Schlamm suhlen, das blenden wir mal aus.
Ich sag dir, welche Rolle Phil Collins in meinem Leben hat. Ich bin ein so großer Fan von Phil Collins, dass ich eine liebe Freundin sogar habe, die Phil Collins überhaupt nicht leiden kann. Sie hasst seine Musik.
Okay.
Und zwar jeden einzelnen Song. Und das ist ein Thema, das wir in unserer Freundschaft aussparen. Weil wir da nicht drüber reden können.
Die wird diese Folgen ja richtig mögen.
Die wird das richtig. Ich hab das probiert. Ich habe gesagt, naja, aber kannst du nicht wenigstens zugeben, dass der Mann gute Musik. Nein, nicht alles furchtbar. Und kann ich überhaupt nicht hören. Schalte ich sofort aus, wenn das kommt. Und da habe ich gesagt, okay, lass mal das. Weil an dem Punkt kommen wir keinen Schritt weiter, da streiten wir uns, da ist unsere Freundschaft irgendwie so, gerät da in eine Schieflage und seitdem reden wir nicht mehr über Phil Collins. Eine Frage stelle ich mir noch, bevor wir unsere Top 3 präsentieren. Ja. Was macht es mit Phil Collins? Der Mann ist jetzt alt und auch nicht mehr so ganz gesund und so und hoffentlich darf er noch sehr lange leben mit all dem Erfolg, den er in seinem Leben verbuchen darf. Aber wie muss das sein? Der kann ja nirgendwo hingehen. Da kann ich ins Auto einsteigen, weil sobald das Radio angeht, läuft ein Song von ihm.
Ja.
Jeder kennt ihn, jeder erinnert ihn immer an die glorreichen Zeiten. Machst du da dann irgendeinen Haken dran und sagst, ja, Genesis und all diese Wahnsinns-Songs, die ich gemacht habe, das ist mein altes Leben und jetzt bin ich ein alter Mann? Oder hockt der daheim und sagt, einen mache ich noch. Ich kann zwar nicht mehr Schlagzeug spielen, das macht mein Sohn, aber ich habe noch ein paar gute Ideen für Songs. Kommt Phil Collins nochmal ohne Tour, ohne irgendwas? Mhm. Macht er nochmal eine Auftragsarbeit?
Schwer zu sagen. Ich glaube, dass er schon, ich wünsche es ihm, dass er so genügsam auf sein Werk zurückschaut. Ich habe das damals nur mitbekommen, als er dann, das ist auch schon wieder rund 10 Jahre her oder so, als er wirklich auch diese Diagnosen hatte, okay, Schlagzeug spielen, das geht nicht mehr.
Das ist doch furchtbar.
Ja.
Das ist was völlig anderes. Ob du ein alter Mann bist und du kriegst eine Krebsdiagnose und du sagst, fuck, jetzt habe ich wie so viele Menschen, aber man nimmt dir das, was dir mit das Wichtigste im ganzen Leben ist.
Was du als 5-Jähriger aufgesogen
ist
hast.
Grausam. Und seitdem.
Aber er hat da, und dazu wollte ich kommen, er hat damals gesagt, okay, ich nehme das hin, I had my fun, habe ich in einem Interview gelesen.
Wow.
Und ich könnte mir vorstellen, dass das so die Lebenseinstellung ist. Okay, ich hatte meinen Spaß, ich habe da alles, was überhaupt möglich ist, rausgeholt. Und ich hoffe und wünsche es mir, dass er so mit diesem I had my fun, dass er so auf sein Werk blicken kann.
Ich kriege Gänsehaut, wenn ich diesen Satz höre. Und jetzt die Top 3.
Yes.
Machen wir es wie immer?
Ja, ich würde sagen, wir machen es wieder so, dass wir unsere jeweiligen Top 3 von hinten aufrollen. Starten wir mit dem Platz 3.
Ja, du oder ich?
Schießt du ruhig los.
Okay.
Okay.
Mhm. Platz 3 ist Take Me Home. Die Nummer, die er mit, wie ich jetzt gelernt habe, aus unserem Podcast in der Recherche,
ja, siehst du mal,
an der Peter Gabriel beteiligt war. Mein absoluter Hörtipp, weil der Song auch nicht so bekannt ist.
Man hat lange was davon, ne? 6 Minuten oder so hast du gemeint.
Eine irre Nummer, sobald wir hier auf Stopp gedrückt haben und diese Aufnahme erledigt ist, noch bevor ich zu dir Gute Nacht gesagt habe, weil es ist mittlerweile 1.43 Uhr.
Ich muss bei dir übernachten,
Das bringt nichts mehr. Aber bevor du hier dich ins Bett verabschiedest und deine Zähne geputzt hast, werde ich schon meine Earpods reinhaben und werde schon Take Me Home hören. Von
das hören wir gemeinsam.
Das ist ein Wahnsinns-Song. Ja. Auch nachts geil.
Kann ich nachvollziehen. Bei mir ist Top 3 In the Air Tonight.
Ja.
Der muss bei mir in den Top 3 drin sein.
Ja.
Der baut sich auf. Der ist ein Ventil. Ich glaube, ich habe den Song noch nie gehört, ohne Gänsehaut zu haben.
Oh.
Ich habe den neulich auch mal beim Joggen gehört. Mhm. Das ist ein bisschen schwerfällig dann in dieser Anfangsphase. Aber wenn es dann rausprescht und das Drum-Solo kommt, dann hast du so einen Power-Boost, da rennst du doppelt so schnell.
Ja, ist schon ein bisschen auffällig, wie oft du deine Sporteinheiten einbaust in diesen Podcast. Aber wenn du meinst, alright.
In the Air Tonight, meine Nummer 3. Best of Phil Collins Songs of all time.
Uns interessiert natürlich auch eure Top 3, ja, also schreibt wieder rein, kommentiert ruhig, welche Songs ihr von Phil Collins auf 3, 2 und 1 seht. Meine klare Nummer 2, muss ich nicht viel zu sagen, wenn ihr die Folgen alle gehört habt, hierher ist
Sehr schön, dass du das auch nochmal, ich weiß auch, was es bedeutet, Mama.
Und Genesis, ein Wow, das ist, also ich muss dazu sagen, den hörst du nicht in jeder Lebenslage und du wachst auch nicht in der Früh auf und machst als erstes Mama von Genesis an und den kannst du auch nicht jeden Tag hören, aber wenn der Tag da ist für Mama von Genesis, dann kannst du den 10-mal hintereinander hören und ich kann ihn auswendig mitsingen, mit jedem, also mit jedem ich kann alles in diesem Song auswendig, weil ich ihn so sehr liebe. Mama, Genesis, wir haben gesagt, es darf Phil Collins und Genesis sein.
Ja, genau.
Ist meine absolute Nummer 2 und Tendenz zur Nummer 1.
Da findet man wieder so versteckte Perlen. Den hatten, glaube ich, wenige auf dem Zettel.
Ja.
Die Wettbüros hätten nicht gedacht, dass du den auf die 2 nimmst.
Habe ich selber nicht gedacht, bevor ich mir Gedanken drüber gemacht habe.
So, und jetzt kommt's. Bei mir die Nummer 2, den haben wir noch gar nicht explizit erwähnt. Und zwar, ich halte das Album in der Hand, Tarzan, und es ist der Song Two Worlds oder Zwei Welten.
Mhm.
Erstmal ist es eine...
Habe ich erwähnt vorhin.
Ja, du hast es kurz, aber wir sind jetzt nicht groß drauf eingegangen. Nein,
Entschuldigung, ja.
Ja,
das wollte ich doch nie jetzt.
Das wollte ich mir auch aufsparen jetzt. Auf dem Oscar-prämierten Soundtrack vom Disney Tarzan, der Entry-Song von dem Film, mit so einem langen Orchester-Solo, also ich rede nicht von der Radioversion, sondern wirklich von dem Soundtrack, den ich hier in den Händen halte, von 1999. Und der baut sich langsam auf und Zwei Welten, eine Familie. Das ist A, ein guter Song und B, ist es so, dass, ja, ich sag's jetzt, meine Frau, die kommt aus Südamerika, aus Venezuela und wir sind eine binationale Ehe. Und ich habe den Song als Kind gehört und wie als wäre es ein Wegweiser gewesen. Heute habe ich Zwei Welten, eine Familie. Phil Collins hat's gewusst, schon 1999, mein Platz 2.
Du machst mich heute völlig fertig. Das sind wirklich, ich habe jetzt wieder Gänsehaut. Das ist so schön. Toll. Wow.
Als wir die Aufnahme gestartet haben, ich hätte nicht gedacht, dass das so eine emotionale Serie wird hier mit
Phil Collins. Ich habe ja noch nie so emotional erlebt, aber offensichtlich Phil Collins löst so viel in dir aus. Ich darf nur mal erwähnen, I Wish It Would Rain Down im Schneeregen. Jetzt hier die Ehe, Two Worlds.
One Family,
ich bin völlig fertig.
Super Song.
Okay, wenn du jetzt noch errätst, welcher Phil Collins Song meine Nummer 1 ist, dann küsse ich deine Augen, Bruder.
Oh Gott.
Wir haben uns jetzt seit 2 Tagen unterhalten, wir uns über Phil Collins. Wir haben gesagt, heute machen wir Phil Collins. Wir haben über Songs gesprochen. Ich habe dir gesagt, wenn du gut zugehört hast, und das wäre jetzt wirklich die Kür, dann kannst du sagen, wer meine Nummer 1 ist, sein muss. Aber wenn nicht, dann ist nicht schlimm. Stress dich nicht. Du warst sehr emotional heute. Jetzt nur so eine.
Ich bin so aufgekratzt. Das ist gar nicht so einfach.
So aufgeregt. Wenn ich das jetzt nicht beantworten kann, fliege ich hier raus. Also, was ist meine Nummer 1? Was glaubst du?
Ich meine, es muss von No Jacket Required sein. weil das dein Album war und die Vinyl, die du rauf und runter gehört hast. So, Take Me Home hast du schon gesetzt. Sussudio?
Ja, du bist so gut.
Ich habe jetzt nochmal nachgedacht. Das war mein erster Pick. Ich dachte aber, ich muss nochmal nachdenken. Sussudio, ja?
Meine absolute Phil Collins Nummer 1. Und zwar nicht, weil es mich emotional jetzt in der Geschichte irgendwie berührt. Aber wenn du heute diesen Song startest, egal wo ich bin und egal was ich mache, dreh ich lauter. Das ist bei You Can't Hurry Love nicht so, das ist bei Another Day in Paradise nicht so, das ist bei manch anderen Phil Collins, die höre ich alle gerne, aber wenn du das Studio startest, flippe ich vor Freude aus.
Studio, den hören wir jetzt gleich nochmal nach der Aufnahme. Den hören wir uns
nochmal an und deshalb ist Studio meine absolute Nummer 1. So, und jetzt kommt deine, bitte frag mich nicht, ich kann nicht schätzen, was deine Nummer 1 ist, weil du bist ein sehr geheimnisvoller Mensch, manchmal.
Doch, ich glaube, nach dem, was wir erzählt haben in der Folge, könntest du schon drauf kommen.
Na, You'll Be In My Heart.
Noch einen anderen Moment. Großen Moment.
I Wish It Would Rain.
Ja!
Ist das deine Nummer 1?
Meine Nummer 1.
Der Schneesong?
Ja.
Ist ja keine Schande.
Da wären auch noch andere Songs dabei, Against All Odds und so weiter. Also das ist mir wirklich schwer gefallen, eine Top 3 aufzustellen. Aber wenn ich jetzt sage, dieses Bild, was mir da aufgeht, und dass das immer mit diesem Song verbunden ist und dass es eben ein Song ist, den höre ich und ich sehe mich 2010 durch München, durch den Schnee stapfen. Es ist ein bisschen traurig, es ist melancholisch. Da habe ich mich Phil Collins so nah gefühlt. Deswegen Nummer 1 Song. Da geht es gar nicht mehr weiter nach.
Also okay, unsere Nummer 1 Songs sind, wir können es auch einfacher machen, ihr postet einfach eure absolute Phil Collins Nummer 1.
Genau.
Kommentiert, meiner ist The Studio, deiner ist I Wish It Would Rain Down. Ist überraschend, ne? Weil das beides jetzt nicht die Songs sind, die in der Karriere von Phil Collins in den Top 5 sind. Ne?
Ja.
Das sind andere Songs, aber das ist ja gerade das Spannende an dem Podcast und so.
Genau.
Wir reflektieren Musik. Wir arbeiten nicht ab, sondern wir reflektieren das. Und das ist ziemlich gut, finde ich.
Ja, und ich glaube, also auch durch diese Folgen, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, das sind die Songs, wo am meisten ausgelöst wird.
Bevor wir uns gleich noch darüber unterhalten, wie es bei Phil Collins möglicherweise daheim aussieht oder was der daheim hat, vielleicht nochmal an dieser Stelle ein kleines Dankeschön an unsere lieben Freunde der Oldie-Antenne. Ein deutschlandweites Oldie-Radio, die Number One, die spielen den ganzen Tag Meilensteine der Musik, die größten Hits der 70er, 80er und echte Oldies but Goldies. Und da läuft natürlich auch ganz viel Phil Collins und wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem Podcast bei der Oldie-Antenne der Podcast-Tipp sein dürfen.
Ja,
vielen Dank dafür.
Vielen Dank, das ehrt uns und freut uns total und das ist, würde ich mal sagen, das Radio zu Hause von Phil Collins, ne? Kann man deutschlandweit auf DAB empfangen und vielen Dank für diese Würdigung, der Podcast-Tipp zu sein, wow. Und jetzt schauen wir nochmal blitzmäßig, würde ich sagen, bei Phil Collins vorbei, weil ich gucke auf die Uhr, ungelogen, es ist 1.55 Uhr, wir haben uns mal wieder verquatscht, aber hey, das hat Phil Collins verdient.
Ja, das hat auch wieder riesen Spaß gemacht, wir hoffen euch auch. Was gibt's auf alle Fälle? Also wir haben ja gehört, Phil Collins ist jetzt ein alter Mann geworden, darf er ja auch, und er ist nicht mehr so ganz gesund und so und hat diese Wahnsinnskarriere auf dem Buckel. Wie schaut es bei Phil Collins daheim aus? Welche Sachen hat er auf jeden Fall zu Hause? Drei Sachen.
Okay. Ich sage, wir gehen nochmal ganz zurück. Das, was wir in der allerersten Folge besprochen haben. Er hat ein ganz großes Ringo Starr Poster hängen. Aber noch von damals.
Ja.
Weil das war immer sein großer, sein Leitstern, sein großes Vorbild. Er war als Jugendlicher in diesem Beatles-Film zu hören als Statist, hat einen Schrei losgelöst und den hört man auch in dem Film angeblich. Und Ringo Starr war sein Idol und hat ihn vielleicht auch weiter dazu motiviert, einfach so ein cooler Schlagzeuger zu werden. Ich glaube, das hat er 100% bei sich zu Hause an prominenter Stelle hängen.
Auf alle Fälle hat er, wir machen ja nicht deine drei und meine drei, sondern wir machen insgesamt drei. Deshalb sage ich gleich zwei Sachen auf einmal.
Okay.
Bin mir ganz sicher, Phil Collins hat super bequeme Hausschuhe. Und zwar so flauschige Fellhausschuhe. Also so richtige, weißt du, so Lammfell, wo du richtig warme Füße hast.
Ja.
Der läuft auch ganz viel. Der hat selten Socken an bei sich zu Hause, weil er hat immer diese super warmen Hausschuhe an.
Meinst du, das sind so Gorillatatzen aus dem Tarzan-Merch noch, weißt du?
Könnte sein. Einfach, weil es so ein bisschen von damals so eine Erinnerung ist, ja. Und dazu hat er einen super flauschigen, ganz warmen, schönen Bademantel. Mhm. Weil Phil Collins muss nicht mehr. Und manchmal hat er keine Lust, so jetzt, so, weißt du, so sich fesch anzuziehen und so. Und es kommt eh keiner. Der ist daheim in seinem Haus. Er tut sich schwer, der Rücken tut ihm weh. Da putzt er Zähne, duscht kurz und dann schlupft er in seinen super flauschigen Bademantel. Der ist so rot-weiß gestreift. Der ist nicht schön, aber er ist wahnsinnig bequem. Und dazu hat er seine flauschigen Badeschlappen an.
Und das geht auch über den ganzen Tag?
Ja, natürlich.
Meinst du, letzte Frage noch dazu, meinst du, da steht noch ein Schlagzeug rum bei ihm zu Hause, obwohl er es nicht mehr spielen kann?
Natürlich.
Ja.
Unbedingt. Und zwar ein ganz besonderes Schlagzeug. Entweder eins von der ersten Genesis-Tour oder eins aus den Studios, wo er irgendwas eingespielt hat.
In the Air Tonight,
ja, irgend sowas, ja, auf jeden Fall. Ein Schlagzeug. Hat einen Platz in seinem Haus.
Und ich habe noch eine Idee. Phil Collins hat dieses ikonische Headset, hat er noch zu Hause, aber das nimmt er so als, weißt du, auch so für Zoom-Calls und wenn die Familie mal anruft, hat er das drauf.
Ja.
Von seiner Stadiontournee das Headset. Das muss dabei sein.
Und wenn jemand anruft, dann ist er ganz lieb und sagt, hey, who's there? Yeah, Phil here, yeah. Yeah, I'm good, mir geht's gut. Mach doch keine Sorgen, alles bestens. Und wenn Weihnachten ist und die Familie kommt, dann kommen alle zu Phil nach Hause, dann macht er die Tür auf und dann ist er dieser kleine, schusselige, süße Opa, der ein Weltstar war und der sagt diesen einen Satz, den du vorhin gesagt hast, der so schön ist.
I had my fun. Ja.
Toll. Bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Zuhören.
Das war sie, unsere große Phil Collins-Serie hier bei den Giganten von gestern. Und jetzt geht es darum, welche Musikstars von früher wir als nächstes besprechen sollen. Schreibt uns eure Vorschläge jetzt in die Kommentare. Wir lesen das alles. Und damit ihr keine neue Folge verpasst, ganz wichtig, Giganten von gestern jetzt abonnieren über den Folgen-Button in eurer Podcast-App.